Jesus, mach uns bereit, dein Wort aufzunehmen, dass wir es verstehen und dass es in unserem Leben Früchte trägt. Amen. Vielleicht wundern sich manche, dass ich heute hier stehe, weil eigentlich wäre es der Michael Kermer und ich wäre nächste Woche dran gewesen. Aber es war der Wunsch von Michael, den Termin zu tauschen und deswegen bin ich heute eingesprungen. Ich hoffe, ihr lasst nächste Woche in Michael nicht hängen, weil das ist jetzt ein Experiment, ob parallel zu dem Bezirksfrauentag tatsächlich Leute kommen oder nee. Es kann sein, wir machen das einmal und dann nie wieder, weil ja niemand kommt. Aber vielleicht kommen auch welche und dann haben wir in Zukunft vielleicht immer zu diesem Tag eine richtige Männerveranstaltung und die Frauen machen ihr Ding für sich. Ja, aber ansonsten wäre das ja schon ein bisschen diskriminierend, wenn nur die Frauen was hätten. Das wäre jetzt keine Geschlechtergerechtigkeit, wenn wir jetzt nicht für die Männer wenigstens was hätten. Ja, ich habe uns einen herausfordernden Text herausgesucht. Bis jetzt stand so die Freude über Gottes Schöpfung und über seine Erlösung im Vordergrund. Das ist auch richtig und gut und das muss ja einen Platz haben und das soll einen Platz haben in unseren Versammlungen. Aber Gottes Wort hat auch spannende, ernsthafte, herausfordernde Texte für uns, wo man sich in den Kopf kratzt vielleicht und fragt, wie geht man jetzt damit um? Aber ich möchte uns heute mal mit so einem Text konfrontieren, das Ende der Bergpredigt. Also das ist auch nicht irgendwas, wo man sagt, das steht unter ferner Liefen bei den kleinen Propheten, sondern das sind ja Worte, die Jesus selber gesagt hat, in der wichtigsten Rede, die jemals auf dieser Welt gehalten wurde und wo viele Leute, die von Bibel und christlichen Glauben überhaupt nichts wissen wollen, doch die Bergpredigt hochhalten und sagen, ja, die Bergpredigt, ich bin zwar kein Christ, aber die Bergpredigt ist schon was ganz Gutes und Wertvolles. Also, heute Bergpredigt. Und auch wenn uns die Worte ärgern, vielleicht ärgern sie auch nicht, aber vielleicht machen sie uns auch froh, sind es ja doch Worte von Jesus. Und ich bitte euch trotzdem, prüft das, was ich hier sage. Es geht mir nicht darum, dass ich mit irgendwas Recht haben muss. Wichtig ist, Gottes Wort hat immer Recht. Und wer heute eine Bibel dabei hat, ist klar im Vorteil, weil wir viele Bibeltexte gemeinsam betrachten wollen. Ich möchte uns mal vorlesen zunächst Matthäus 7, die Verse 15 bis 27. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Disteln, von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf dem Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Ich habe die Predigt in zwei Teile gegliedert, wie es der Bibeltext auch vorgibt. Das erste, das sind die falschen Propheten und wie man sie erkennt. Und das zweite sind die Kennzeichen eines echten, rettenden Glaubens. Ob das jetzt schmeichelhaft ist oder nicht, Jesus vergleicht uns, seine Nachfolger, mit Schafen. Und das Schöne ist, er ist der gute Hirte. Und die Feinde der Schafe, die größten Feinde der Schafe, jeder Schafzüchter weiß das, sind die Wölfe. Früher war das alles sehr weit weg und abstrakt, mittlerweile ist es real und man kann sich da wirklich was drunter vorstellen. Wenn es jetzt mittlerweile, ich glaube, 2.500 Wölfe in Deutschland gibt, haben es die Schafe nicht so leicht. Und Jesus mutet uns als seiner Gemeinde, seinen Nachfolgern, auch die Wölfe zu. Man könnte ja auch denken, Gott sorgt dafür, dass die Wölfe weit weg sind, dass wir hier als Christen ein schönes, ruhiges, beschauliches Leben haben können. Nein, Jesus mutet uns die Wölfe zu und er warnt vor diesen Wölfen. Und was sagt Jesus selber zu seinen Jüngern, als er sie aussendet, um das Evangelium zu verkündigen? Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist eine Aussicht. Ja, und der Paulus schreibt in der Apostelgeschichte 20, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reisende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden und die Jünger an sich ziehen. Apostelgeschichte 20, 29 bis 30, das ist ein Teil der Abschiedsrede von Paulus an die Ältesten in Ephesus. Auf der dritten Missionsreise war Paulus auf dem Rückweg nach Jerusalem und er hatte von Gott gezeigt gekriegt, er wird die Gemeinden, die Leute nie wiedersehen hier auf dieser Erde, weil er in Jerusalem gefangen genommen werden wird. Und es ist die letzte Chance, wo er den Gemeindeleitern nochmal Gottes Wort nahebringen kann. Und da sagt Paulus diese dramatischen Sätze. Die Gefahr kommt von innen, das können wir draus lesen. Und die Gefahr ist groß. Reisende Wölfe in der Schafherde. Was gibt Schlimmeres? Bei den Schafen wissen wir, Wölfe in der Schafsherde, Wölfe beißen Schafe tot. Das ist klar. Aber was ist es bei uns in der Gemeinde? Es gibt ja jetzt niemanden, der irgendwo um sich schießt und irgendwo andere Gläubige tötet. Aber bei falscher Lehre, wenn falsche Lehre verkündigt wird, geht es ja auch, es geht ums ewige Leben oder um den ewigen Tod. Und das ist schon ein sehr ernstes Thema. Und es geht auch um ewigen Lohn, den man bei Gott entweder bekommen oder verlieren kann. Unmittelbar vor diesem Gleichnis, oder vor diesem Text, den ich gelesen habe, da steht das Gleichnis vom breiten und vom schmalen Weg. Ihr wisst das, der schmale Weg, der führt in den Himmel, in Gottes Reich. Und der breite Weg führt in die Verdammnis, in die Hölle. Und Gott lässt durch echte Propheten, durch echte Diener seines Wortes, das Evangelium verkündigen, um die Menschen zur Nachfolge auf den schmalen Weg zu rufen. Ja, und die falschen Propheten, die gebraucht der Teufel, um Menschen davon abzuhalten, den schmalen Weg zu gehen, um sie auf den breiten Weg zu halten und ja, und sie um ihren ewigen Lohn oder auch um Gläubige um ihren ewigen Lohn zu bringen. Jesus sagt zu den Schriftgelehrten, was sozusagen die Wölfe im Schafspelz der damaligen Zeit waren, aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Und Johannes schreibt in seinem zweiten Brief, seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Es geht darum, wo wir unsere Ewigkeit verbringen und es geht darum, wie wir unsere Ewigkeit verbringen. Und das Dramatische an diesem Text ist nicht, dass Jesus hier nicht von Stechmücken oder Zecken redet oder so, und man sagt, jawohl, es ist lästig, es nervt, man würde sich ein Leben ohne sie wünschen, aber man kann mit ihnen klarkommen, ja, es biegst mal, es juckt mal, man hat mal irgendwelche kleinen Wehwehchen davon, aber es ist nichts Schlimmes. Nee. Jesus vergleicht die falschen Propheten nicht mit irgendwelchen Parasiten, die ein bisschen nerven, sondern er vergleicht sie mit Wölfen, die Schafe töten. Und das ist schon ja, eine große Ernsthaftigkeit hier. Was unterscheidet jetzt die Falschen von den echten Propheten? Der Apostel Johannes schreibt auch in seinem zweiten Brief, jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer an der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. 2. Johannes 1, Verse 9 und 10. Das sind doch harte Worte, oder? Prediger nimmer zu grüßen, nicht aufzunehmen. Und das vom Apostel der Liebe. Also der Johannes war ja dafür bekannt, dass er besonders liebevolles Wesen hatte. Und an vielen Stellen wird es deutlich, wenn man seine Briefe liest, ausgerechnet der sagt diese harten Worte. Und was ist jetzt das Ausschlaggebende? Wir müssen in der Lehre Christi bleiben. Und die Lehre, das können wir aus diesen Versen lernen, ist was entscheidend Wichtiges. Heute habe ich, oder was heißt heute, also in dieser Zeit habe ich schon mehrfach so den Satz gehört, Lehre trennt, Liebe vereint. Suchen wir das Verbindende, suchen wir die Gemeinsamkeiten, versuchen wir uns irgendwo auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen. Denn wenn wir anfangen, die Bibel wörtlich zu nehmen und wenn wir anfangen, die Bibel genau zu nehmen, da gibt es so viele verschiedene Auslegungen, der eine liegt so aus, der andere liegt so aus. Das wird eine Riesenstreiterei, da verstreiten wir uns alle. Ja, und wir haben ja vielleicht auch die Erfahrung gemacht. Wir hatten auch viele Diskussionen um Taufe oder um andere Fragen, wo wir nie alle einer Meinung gewesen sind und wahrscheinlich auch jetzt nicht sind. Wäre es nicht besser gewesen, gar nicht über diese herausfordernden Dinge zu reden, hätten wir lieber den Mantel des Schweigens drüber gehüllt, hätten wir uns alle lieb gehabt, hätten wir vielleicht ein paar Leute mehr in unserer Gemeinschaft sitzen, die da nie weggegangen wären und wir hätten uns vielleicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt. Wenn wir so verfahren wären, ja, wären wir, denke ich, Gottes Wort untreu geworden. Ich wiederhole nochmal einen Teil aus dieser Abschiedsrede von Paulus an die Ältesten in Ephesus. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Also einerseits Verkehrtes reden bedeutet, dass Dinge gelehrt werden, die im Gegensatz zu Aussagen der Bibel stehen. Das ist das eine. Und das andere ist, die Jünger an sich ziehen. Ich glaube, einen echten Propheten, dem es darum geht, dass Gott geehrt wird, dass Gott groß gemacht wird, dem geht es doch natürlich auch darum, dass Gottes Wort genauso verkündigt wird, wie es da steht, und dass die Ehre Gott zukommt. Aber das ist schon ein Kennzeichen von falschen Propheten, dass es ihnen oft um sich selber geht, dass es ihnen darum geht, dass sie den Menschen mögen, dass die Menschen gerne zu ihnen kommen, dass sie beliebt sind. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen John Whitfield kennt. George Whitfield. Kennt denn jemand? Wenige. Dieser George Whitfield, der war der größte Seelengewinner nach Paulus. Gott hat ihn nach Paulus am zweitmeisten dazu gebraucht, um Menschen zu Jesus zu führen. Vielleicht waren es von der Menge her bei dem George Whitfield sogar noch mehr. Der hat vor ungefähr 200 Jahren abwechselnd in England und in Amerika gewirkt. Zu seinen Predigten, die er unter freiem Himmel gehalten hat, weil er in keine Kirche rein durfte, das sind bis zu 100.000 Leute gekommen. Und Gott hat ihm eine Stimme geschenkt, dass er wirklich die 100.000 ihm gehört haben. Weltliche Schauspieldirektoren haben ihre Schauspielstudenten zum George Whitfield in die Predigt geschickt, dass sie von ihm reden lernen. Und er hat das Wort Gottes so eindringlich gepredigt, dass ja, die christliche Prägung von Amerika und von England ganz wesentlich auf ihn zurückgeht. Parallel dazu hat John Wesley gewirkt, das war ein guter Freund von ihm. Da hinten steht auch die Biografie, rechtes Regal, zweites Fach von oben ganz rechts. Wenn es interessiert, könnt ihr nachlesen. Das ist ganz gewaltig, ganz ergreifend. Und heute kennt ihn niemand mehr. Was aber einfach daran liegt auch, dass er von sich selber kein Aufhebens gemacht hat. Er hat keine Biografie über sich veröffentlicht. Er hat keine Kirche nach sich benannt. Er hat einfach Gottes Wort gepredigt, hat alle Ehre Gott gegeben und sich selber so klein wie möglich gemacht. Das ist das Zeichen vom echten Propheten. Und jeder, der Gottes Wort predigt und sich selber dabei in den Mittelpunkt schiebt und wo das immer so wieder durchkommt, dort muss man, denke ich, sehr vorsichtig sein. Ja, wie erkennt man nun die falschen Propheten im Einzelfall? Das ist, denke ich, immer noch ganz schön schwierig, denn die falschen Propheten, die stellen sich ja nicht vor und sagen, irgendwo da, ich bin ja ein falscher Prophet, ich will euch jetzt mal verführen, macht ja niemand. Sondern der falsche Prophet, der verkleidet sich. Und da macht es raffiniert die Verkleidung. Wie könnte man sich raffinierter und gemeiner und besser verkleiden als Schaf, wenn man Wolf ist? Ja, und die falschen Propheten machen das nicht so dilettantisch wie der Wolf bei 7 Geißlein. So ein bisschen Mehl aufs Fell, sodass es schon die Kinder erkennen und die kleinen Geißlein, dass da was nicht stimmen kann, sondern der macht es wirklich raffiniert. Und er macht es so raffiniert, dass er wirklich auch Leute täuschen kann. Und deswegen dürfen wir nicht nur auf Äußerlichkeiten schauen. Und wenn wir dort naiv sind, dann ja, sind wir auf dem Irrweg. Naivität habe ich in meiner Bibel nicht gefunden, dass das eine Frucht des Heiligen Geistes wäre. Und Jesus warnt uns, nicht naiv zu sein, sondern zu prüfen und genau hinzugucken. Die falschen Propheten, die reden ja auch von Jesus. Die Frage ist nur, ist es derselbe Jesus oder ist es ein anderer Jesus? Der Begriff ein anderer Jesus, der taucht auch in der Bibel auf. Und die Leute, die diesem anderen Jesus nachlaufen, die nennt der Paulus verflucht. Das sind ganz, ganz harte Worte. Ja, wo gibt es diesen anderen Jesus? Man hat jetzt in diesen Tagen jemanden eine E-Mail geschickt vom Kirchendach unter der Überschrift Wölfe in Schafskleidern. Und dann hat er mir ein Stück vom Programm abgedruckt. Ich wollte es eigentlich mitbringen, euch was vorlesen, aber habt vielleicht auch nicht verpasst, wenn ich euch das nicht vorlese. Es ist abartig, es ist schlimm, wie es schlimmer man nicht vorstellen kann. Und da würde ich eigentlich fast sagen, das ist schon eigentlich gar kein Wolf im Schafspelz mehr, sondern das sind Wölfe im Wolfspelz, weil sie sich nicht mal mehr Mühe geben, sich zu verstellen, sondern ganz offen und ganz öffentlich radikales Gegenteil von dem sagen, was in der Bibel steht. Gefährlicher ist es vielleicht solche Dinge, wo viel Wahres dran ist und was so vielleicht so ein bisschen die Seele ins Gemüt anspricht. Der Michael Röhlich hat uns, wo wir in, ich glaube, das war in der Rittstadtmühle, wo wir da waren, auch vor diesem Film The Chosen gewarnt, ein Jesus-Film, wo vieles Richtige ist, wo vieles ja sicher richtig dargestellt wird, aber wo diesem Jesus auch Charaktereigenschaften und Dinge und Worte in den Mund gelegt werden, die er nie gesagt hat nach der Bibel. Und dann ist es ein anderer Jesus und dann ist es gefährlich. Und wenn es vielleicht den einen oder anderen noch vom Bibellesen abhält, weil diesen Film anschauen ja viel einfacher und bequemer ist, als sich hinzusetzen und das Wort Gottes zu studieren, da kann man ganz schön schnell auf Abwege kommen. Der Paulus warnt die Korinther in seinem zweiten Brief, 11. Kapitel, Vers 44, wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, wie geht's weiter, so ertragt ihr das gut. Ja, die Wölfe waren auch in Korinth und es war jetzt keine Möglichkeitsform, sondern Paulus redet davon, dass es tatsächlich so war. Und wenn er die Korintherbriefe liest, merkt er auch, wie viele Probleme es in dieser Gemeinde gab. Ein weiteres Kennzeichen von den falschen Propheten ist, dass sie viel von der Liebe Gottes reden und wenig oder gar nicht von der Sünde. Natürlich ist eine ganz wesentliche, vielleicht die wichtigste Eigenschaft Gottes die Liebe. Natürlich ist es so. Gott sei Dank, schlimm wäre es, wenn es nicht so wäre. Aber wenn man nur das betont und alle anderen Eigenschaften der Bibel außen vor lässt, und wenn man nicht über Sünde redet, was in der Bibel ein ganz wesentliches Thema ist, dann kriegt man ein völlig verzerrtes Gottesbild und dann fangen wir an einen anderen Gott zu glauben, wie den, der uns in der Bibel offenbart ist. Gott hasst auch die Sünde und davon reden die falschen Propheten nicht. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 3, schreibt der Paulus, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Ja, das werden dann Leute sein, die so reden, dass es den Leuten gefällt, dass die Bude voll ist und die unbequemen Themen werden dann weggelassen. Ein Kennzeichen von Verführung ist viel Wahrheit und wenig Lüge dabei. Und je mehr Wahrheit in der Verführung dabei ist, desto schwieriger ist es, die Lüge dann darin zu entdecken. Oft werden von den falschen Propheten die gleichen Begriffe verwendet, die gleichen Worte, die reden von Gott, von Jesus, von Liebe, von Gemeinde und haben doch ganz andere, füllen das doch mit ganz anderen Inhalten. Aber das Gute ist, was uns gewaltig hilft, wir haben ja nicht nur die falschen Propheten, sondern wir haben auch die echten und wir haben das Original, wir haben die Bibel. Wenn ein Experte prüfen will, ob ein Gemälde echt ist oder eine Fälschung, dann kann er das echte Gemälde heranziehen und sieht, aha, das andere ist die Fälschung. Wir haben die Bibel, wir haben das Original, wir haben das Echte. Und wenn wir die lesen, erkennen wir auch, wo die Lehre vom Wort Gottes abweicht. Das Problem ist aber, wir müssen sie tatsächlich auch lesen. Wenn wir bloß am Tag die Losung lesen, oder vielleicht auch das Leben aus dem Wort, ist auch sicherlich nicht schlecht und es ist viel besser wie gar nichts. Aber ich glaube, die Kost, das ist zu wenig. Ich denke, wenn wir die Bibel wirklich kennen wollen, müssen wir sie lesen, müssen wir sie durchlesen. Wenn wir durch sind, müssen wir vorne wieder anfangen. Ich habe jetzt gut reden. Ich habe das als Kind mal gemacht, die Bibel durchgelesen. Dann lange, lange Zeit nicht mehr. Dann habe ich auch nur sporadisch hier und dort oder je nach Bibellese gelesen. Aber wir haben jetzt als Leitungsteam wieder damit angefangen, haben gesagt, es ist wichtig, dass wir, wenn wir Gemeindeleitung sind, die Bibel kennen und deswegen sollten wir sie durchlesen. Und wenn man jeden Tag ein Kapitel liest, braucht man ungefähr 3 Jahre und dann hat man sie durch. Und ich denke, dann ist man auf den Geschmack gekommen und fängt dann hoffentlich wieder von vorne an. Und es gibt Leute, die haben die Bibel in ihrem Leben 50, 60, 80 Mal durchgelesen. Die haben dann natürlich mehr wie ein Kapitel am Tag gelesen. Das, sowas begeistert mich. Und da bin ich, muss ich gestehen, noch weit davon entfernt. Ja, und es gibt, das ist die Frage, wo gibt es diese Wölfe im Schafspelz? Also ich habe den Predigtext ja nicht rausgesucht, weil ich denke, dass ja bei uns ganz viele Wölfe im Schafspelz vorne stehen, vor denen ich jetzt warnen müsste. So ist es nie. Also ich habe jetzt niemand hier so vor Augen in unserer Gemeinde, dass ich denke, oh, dieser Prediger ist ja der Wolf, jetzt müssen wir aber aufpassen. Das meine ich nicht. Ich denke, da können wir sehr dankbar sein für die Verkündigung, die wir haben. Ich bin jedenfalls dankbar. Aber wenn wir EAF hören, gibt es sicherlich viele gute Sachen, die da drin sind. Und ich denke auch, dass die Mehrheit oder die Mehrzahl von den Beiträgen im EAF gut ist. Aber man hat dort auch Beiträge von dem Johannes Hartl, von dem Michael Diener, von dem Clemens Bittlinger, die in ganz wesentlichen Fragen von der Bibel abweichen und dort gegensätzliche Meinungen vertreten. Und das sind für mich dann schon Wölfe im Schafspelz. Und dort muss man einfach wissen, was man hört und was man nicht hört. Und muss das kritisch sehen. Ich glaube, beim Bibel.tv wird es noch schlimmer. Und dass die Häftlinge da draußen liegen, das macht mich nicht besonders glücklich. Dort sind bestimmt auch gute Sachen drin. Wenn der Ulrich Barzani die Bibel vorliest, was soll man da dagegen haben? Natürlich ist es gut. Aber dort gibt es halt auch andere Sachen, wo ich größte Bauchschmerzen habe. Wohlstandsevangelium, katholische Predigten. Dort, ja, glaube ich schon, dass dort auch viele Wölfe im Schafspelz mit unterwegs sind. Und wenn ich in unsere Alpha-Buchhandlung reingehe, da kriege ich auch das kalte Grausen, was man dort für Autoren sieht. Gibt dort ganz viele gute Sachen, aber es ist ein nicht geringer Anteil von Büchern, die wirklich ganz konkret Irrlehre verbreiten und wo ich mich nicht davor scheue zu sagen, das sind Wölfe im Schafspelz, die dort verkauft werden. Das finde ich schade. Das war nie abgesprochen, aber ich bin Marco dankbar, dass er Werbung gemacht hat für DWG Radio. Da hätte ich auch noch Werbung gemacht. Ich habe es einfach mal neben Bibel.tv gesteckt, kann sich dann hier raussuchen. Das ist leider nicht so komfortabel. Man kann hier einfach auf den Fernsehknopf drücken. Man muss es wirklich übers Internet anhören. Aber da sind ganz viele wertvolle Predigten drin von Klaus Günschel, von Theo Lehmann, von Jugendpfarrer Wilhelm Busch, uralte Predigten, die auch immer noch wertvoll sind zu hören. Eine ganze Bandbreite von Leuten, die ja, Gottes Wort lieben und die Gottes Wort so verkündigen, wie es da steht. Und auch da muss man trotzdem noch kritisch sein und prüfen, weil auch, ja, es kann jeder was falsch sagen. Wenn ich hier vorne stehe und was sage, kann ich auch was falsch sagen. Und mich haben auch schon Leute nach einer Predigt hinterher korrigiert. Und ich war ihnen dankbar, weil es tatsächlich so war, dass mir ein falscher Zungenschlag rausgerutscht ist und dass ich tatsächlich was falsch gesagt habe. Ja, was sagt uns nun Jesus, woran wir die Wölfe im Schafspelz noch erkennen können? Da kommen wir in unserem Bibeltext weiter, wir sind nämlich immer noch beim ersten Vers. Jesus sagt ein neues Bild, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das finde ich schön bei Jesus, dass er so anschaulich redet und predigt. Das kann man sich schön vorstellen. Der Stefan hat es so schön in der Einleitung gesagt mit diesen Früchten. Nun gibt es aber auch Bäume, die blühen wunderschön und haben keine Früchte. Also wer nach Chemnitz ins Gemeinschaftshaus fährt, Hans-Sachs-Straße und fährt die Lutherstraße lang im Frühling, sieht auf der linken Seite so eine Reihe ganz herrlicher Mandelbäume. Blühen rosa, man sieht nichts anderes wie rosa. Ganz überwältigend. Das Problem ist, die haben keine Früchte. Und ja, das ist ja für uns aber auch das Merkmal, wie wir die falschen Propheten erkennen können. Nämlich, ob sie Früchte bringen, im Sinne Jesu, im Sinne von Gottes Wort, oder ob sie keine Früchte bringen. Das Problem ist nur, bei den Blüten muss ich warten, es sei denn, ich weiß, was es für ein Baum ist, aber muss ich warten und muss sehen, ob Früchte kommen. Und bei den falschen Propheten muss ich es auch warten. Im Alten Testament hatte Gott so den Maßstab gegeben, wenn der Prophet was sagt und es trifft ein, dann war es von Gott. Wenn es nicht eintrifft, dann hat er aus sich selbst heraus in seiner Vermessenheit geredet. Wenn nur jemand was sagt, was erst in 20, 30 oder 100 Jahren eintreffen soll, haben wir es schwer, das rauszukriegen. Wenn er was sagt, was nächste Woche eintreffen soll, dann wird es eher leicht. Ich habe solche Prophetien schon mal gehört. Ein guter Freund hat mich mal nach Leipzig eingeladen. Vor 20 Jahren war das, war ein ganz bekannter Buchautor aus der charismatischen Szene dort eingeladen. Damals habe ich das noch sehr unkritisch gesehen. Und der hat eine ganz große Prophezeiung ausgesprochen, ist durch Tschechien gefahren, hat er die Frauen dort am Straßenstrich gesehen. Es hat ihn zutiefst bewegt und Gott hat ihm im Bild gezeigt, dass er in Tschechien eine ganz große Erweckung schenken wird. Und wir sollten nur kräftig Geld sammeln, damit die Erweckung dort unterstützt werden kann. Und dieses Geld wurde in großen Eimern gesammelt. Ich weiß nicht, ob er was mitgekriegt hat, aber an mir ist diese Erweckung bis jetzt in Tschechien vorbeigegangen. Er hat es vor ungefähr 20 Jahren gesagt. Also spätestens jetzt weiß man, es ist ein falscher Prophet gewesen. Ja, wenn wir Gottes Wort weiterlesen, unseren Text von den guten und schlechten Früchten, dann lesen wir auch, was auf alle Fälle keine Früchte sind. Nämlich ein Bekenntnis zu Gott. Die Leute, die Jesus nicht in Gottes Reich lassen wird, die haben gesagt, Herr, Herr. Also sie haben Jesus nicht nur einmal als Herr bezeichnet, haben ihn sogar als Herr bezeichnet, sogar zweimal. Es hat ihnen nicht genützt. Sie haben gewaltig geredet, sie haben im Namen Gottes geweissagt. Und es war trotzdem keine Frucht, die Gott akzeptiert hat. Sie haben sogar Wundertaten vollbracht, sie haben sogar Dämonen ausgetrieben und es steht auch im Namen Jesu. Und sie waren doch nicht errettet, sie waren doch nicht Gottes Kinder. Und vielleicht waren diese Dinge eher Teil ihrer Verkleidung. Auf alle Fälle war es keine Frucht. Aber was sind jetzt die Früchte? Wenn wir im Galaterbrief lesen, ganz bekannte Stelle, Galater 5, da lesen wir von Früchten des Geistes. Und vorher im Gegensatz dazu die Früchte des Fleisches. Ich lese uns das mal vor. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welches sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn die falschen Propheten keine Kinder Gottes sind, dann haben sie auch einen Heiligen Geist nicht. Und wenn sie einen Heiligen Geist nicht haben, können sie auch nicht in der Kraft des Heiligen Geistes ein geistliches Leben führen, wo diese Früchte zutage kommen können. Als natürlicher Mensch ist man nur fleißig, da hat man seinen eigenen Willen und seine eigene Kraft und dann hört es auf. Und wenn man dann versucht, ein Leben in der Nachfolge zu führen, dann wird es im besten Fall bloß eine Heuchelei. Über Heuchelei haben wir vorige Woche eine Gemeinschaftsstunde gehört von Manuel. Wer wiedergeboren ist, wer ein Kind Gottes geworden ist, der bringt gute Früchte. Das ist genauso automatisch, wie wenn ein Apfelbaum Äpfel bringt. Und vielleicht, das habe ich in der Predigt gehört, mal diesem Gedanke, kann man den Wolf auch dadurch erkennen, dass man ihm auf den Schwanz tritt. Was hat der Prediger damit gemeint? Er hat damit gemeint, ihn einfach mal zu kritisieren und ihn daraufhin anzusprechen, was er falsch predigt. Und wenn es jemand ist, der tatsächlich ein guter Prophet ist, ein Prophet im Sinne Gottes, der tatsächlich Gottes Wort verkündigt und ein Kind Gottes ist, der wird darauf mit Demut reagieren. Der wird entweder erklären, warum das nach der Bibel doch richtig ist, wie er es gesagt hat, er wird darauf freundlich reagieren oder er wird sich korrigieren lassen. Aber oft ist es so, und diese Erfahrung haben schon viele gemacht, wenn man so jemanden, der sich als falschen Propheten hinstellt, wenn man den mal darauf anspricht und korrigiert, und mal kritisiert und sich mal dem entgegenstellt, dann kann man es an vielen Fällen erleben, wie dieses Schaffell durch die Krone rutscht und er die Zähne zeigt. Manches wird dann offensichtlich, einerseits in geistlicher Hinsicht, dass jemand ja seine falsche Lehre bekräftigt oder auch charakterlich, dass man merkt, jetzt verliert er die Beherrschung und jetzt kommt das Wahre zum Vorschein. Was aber auch noch ganz wichtig ist und was hier, denke ich, auch noch hingehört, wenn es jetzt darum geht, falsche Propheten zu prüfen und vielleicht zu überführen und uns von ihnen zu distanzieren, ist es, denke ich, aber auch ganz wichtig, was haben wir selber für eine Motivation dabei. Wenn es uns darum geht, dass wir einfach nur Recht haben wollen und dass wir uns schön fühlen, wenn wir selber ja der Rechtgläubigen, der Guten sind und uns gut fühlen, dass wir jemand anders irgendeine Irrlehre nachweisen können, dann können wir uns die Worte von Jesus zu Herzen nehmen, die er ein paar Verse vorher gesagt hat, von dem Splitter im Auge des anderen und vom Balken im eigenen Auge. Dort muss man erstmal bei sich selber anfangen zu kehren und erstmal seine Motivation sortieren. Und da warnt uns Jesus auch dafür. Ja, das waren jetzt keine besonders angenehmen, mutmachenden Worte am Ende der Bergpredigt. Aber es ist, denke ich, trotzdem eine wichtige Warnung. Es hat Jesus selber gesagt. Und wenn Jesus das sagt, sollten wir uns das auch zu Herzen nehmen. Und warum sagt Jesus das? Ja, weil es einfach ein Problem ist für die Gemeinden. Es wäre genauso, wie wenn heute die Schafhalter in Ostsachsen zusammenkommen und über alles Mögliche reden, aber nicht über den Wolf. Natürlich ist für die ihr Wolf ein Problem, wenn die Schafhalter, wenn es da irgendeinen Verband geben sollte, in Ostsachsen sich treffen, reden die über den Wolf, weil das ihr Problem ist. Und wenn es Wölfe im Schafspelz in der Gemeinde Gottes gibt, dann ist das auch bei uns ein Problem, dann muss man auch drüber reden, auch wenn es nichts Schönes ist. Was ich auch noch daraus entdeckt habe, ich denke, man kann auch diesen Worten auch nicht bloß Negatives abgewinnen oder nicht bloß, sagen wir mal, was einen zu schaffen macht, sondern es steckt auch in diesen Worten von Jesus ganz viel Liebe drin. Weil indem Jesus uns warnt, uns das sagt, gibt er uns und auch diesen falschen Propheten auch noch die Möglichkeit umzukehren. Er lässt sie nicht ins Messer laufen, sondern er warnt sie vorher. Wenn man krank ist und der Arzt sagt einem eine unangenehme Diagnose, dann ist das nicht schön, dann zieht ihn das runter. Aber diese Diagnose, wenn ich sie weiß, könnte ja dazu helfen, dass mein Leben gerettet wird, dass mir geholfen wird. Wenn ich die Diagnose nicht weiß, sterbe ich vielleicht an einer schlimmen Krankheit wie Krebs zum Beispiel. Und Gott sei Dank gibt es ja auch falsche Propheten, die umgekehrt sind. Bestimmt schon mal das Beispiel gebracht von Etta Linnemann, die war Schülerin von Rudolf Bultmann, ganz liberale Theologin, ganz bibelkritisch unterwegs und durch einen bibeltreuen Hauskreis von ihren Studenten, wo sie eingeladen wurde, ist sie tatsächlich zum Glauben gekommen und hat hinterher alles widerrufen, was sie gesagt hat und ist vom Wolf im Schafspelz sozusagen zum Schaf geworden. Auch das gibt's und für die Leute kann man auch beten. Das ist vielleicht das Allerwichtigste. Ja, jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Wir sind schon weit dran. Ich versuche mich zu beeilen. Der erste Teil ist zu Ende. Die Kennzeichen echten rettenden Glaubens. Die Leute, von denen Jesus hier sagt, die hatten sich ja eingebildet, Kinder Gottes zu sein. Die dachten ja, dass sie errettet sind. Und sie waren es nicht. Und es ist doch eine furchtbare Täuschung. Und was vielleicht das Furchtbarste an diesem Text ist, das Dramatischste, dass Jesus hier schreibt, es sind viele. Es sind viele, die glauben, Christen zu sein, die in Gottes Reich wollen, die der Meinung sind, dass sie natürlich in Gottes Reich müssen, weil sie haben ja Jesus bekannt, sie haben Wunder getan. Und warum sollen sie denn nie in Gottes Reich kommen? Und Jesus sagt ihnen, ich habe euch nie gekannt. Jesus kennt sie nicht. Das kann uns doch nicht kalt lassen. Wir müssen doch fragen, warum ist das so? Und was muss ich aufweisen, was muss ich haben, damit es mir nicht so geht, sondern dass ich wirklich sicher sein kann, ich habe Heilsgewissheit, ich komme in den Himmel, ich komme in Gottes Reich. Aber ich kann, wenn ich diese Verse lese, auch niemand anders der Errettung zusprechen. Wenn Jesus viele, die mir wahrscheinlich alle als Christen gehalten hätten, wenn Jesus sagt, nee, er kommt nie in Gottes Reich, wie kann ich in das Herz eines anderen Menschen reinblicken und sagen, dass er ein Kind Gottes ist? Ich traue mir das nicht zu, ich kann das nicht. Und ich trete vielleicht jetzt in eine Fettnäppel. Ich habe eine Veranstaltung in dieser Kirche, die mir viele Jahre große Mühe gemacht hat und wo ich jetzt einfach nicht mehr hingehe, das ist die Jubelkonfirmation. Es ist dort bestimmt in der Vergangenheit um manches Gute und Richtige gesagt worden. Aber ich kriege kalte Füße und mir läuft es eiskalten Rücken runter, wenn die Leute, die dort vorne sitzen, die irgendwann mal getauft wurden, wenn die irgendwann mal ein christliches Bekenntnis gesagt haben, dass die pauschal als Christen angesprochen werden, als Leute, die sich auf die Ewigkeit freuen können. Es sind hoffentlich ganz viele dabei, wo das so ist. Und ich getraue mir auch niemand, das abzusprechen. Aber ich wage nicht zu behaupten, dass alle Leute, die dort vorne sitzen zur Jubelkonfirmation, die vielleicht jahrzehntelang in keiner Kirche mehr waren, die nie die Bibel lesen, die keine Beziehung zu Gott haben, dass man sie so anspricht, als wären sie Kinder Gottes. Weil wenn der Pfarrer einem das zuspricht, dann muss ich mir keine Rübe mehr machen. dann muss ich nicht mehr darüber nachgrübeln, ob ich vielleicht Jesus noch brauche in meinem Leben, sondern dann ist ja alles klar und am Ende werden sie eine ganz böse Überraschung erleben. Aber was macht jetzt den Unterschied zwischen denen, die gerettet sind und denen, die nicht gerettet sind? Diesen Unterschied klar zu machen, erzählt Jesus das Gleichnis von dem klugen und von dem törichten Bauherrn. Und ja, wir haben am Anfang das schöne Lied gesungen, dass Jesus der Felsen ist, aber in diesem Gleichnis ist Jesus nicht der Felsen. Was ist denn da der Felsen? Was ist denn der Grund, der dafür sorgt, dass mein Lebenshaus durch das Gericht Gottes, was Sturm und Wasser ist, dass es nicht zerstört wird, mein Lebenshaus. Es ist das Tun des Wortes Gottes. Wer Gottes Willen nicht tut, kommt nicht in den Himmel. Das sagt das hier. Und da ist es egal, wie oft ich Gott anrufe und wie viel übernatürliche Taten ich vollbringe. Der Teufel kann auch übernatürliche Taten vollbringen. Als Mose das zum Pharao gegangen ist mit seinem Stecken, konnten die Zauberer Ägyptens auch Wunder tun. Es nützt nichts, wenn du alles gehört hast von Gott. Es nützt auch nichts, wenn du alles gehört hast und das gut findest, was Jesus gesagt hat. Es nützt nichts, wenn du alles gehört hast, es gut findest und ein Bekenntnis abgelegt hast. Deswegen bist du noch nicht gerettet. Es nützt nichts, wenn du in Gottes Namen noch gepredigt hast. Es nützt nichts, wenn du alles gehört hast, wenn du es gut findest, wenn du ein Bekenntnis abgelegt hast, wenn du in Gottes Namen gepredigt hast, wenn du übernatürliche Wunder getan hast. Auch dann kann Gott zu dir sagen, ich habe dich nie gekannt. Man hat vielleicht ein schönes Glaubenshaus. Das ist so das Bild für dieses Haus. Man hat ein schönes Glaubensleben, was beeindruckend ist für andere Christen. Aber das Fundament stimmt nie. Und wenn Gottes Gericht kommt, bricht alles zusammen. Und das kann doch keiner wollen. Und noch ist es Zeit, Gott um Gnade zu bitten und umzukehren. Ja, dieser Felsen, das Tun, Jesus gehorchen, tun, was er sagt. Jakobusbrief steht, willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Also ein Glaube ohne Werke bewirkt gar nichts. Was machen wir denn jetzt damit? Richtige Motivationspredigt, heute mal alle Ärmel hochkrempeln, mal richtig dolle anstrengen und den Glauben und die guten Werke jetzt aus uns rauspressen. Das klingt irgendwie nicht nach Evangelium, das klingt irgendwie ganz komisch und nach Werksgerechtigkeit. Aber Jesus sagt das ja hier mit dem Tun. Können wir das irgendwie auflösen? Wenn ja, wie? Und jetzt müssten wir eigentlich noch mal am Anfang sein von der Predigt und noch mal Zeit haben. Die Zeit haben wir nicht, deswegen machen wir es ganz kurz. Und wenn das beschäftigt, dann lest selber die Bibel und forscht danach. Ja, Jesus hört allerdings ja auf. Da war mit der Bergpredigt zu Ende und die Leute haben gestaunt, mit wie viel Vollmacht er geredet hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Aber ich denke, wir können an der Stelle noch nicht aufhören. Ich lese uns mal ein paar Verse aus dem zweiten Römerbrief, also Kapitel 2 vom Römerbrief vor, ab Vers 5. Aber aufgrund deiner Verstocktheit, sagt Paulus, und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Da haben wir es auch wieder. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben ewiges Leben, denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind dagegen, der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jeden, der das Gute tut. Zuerst den Juden, dann auch den Griechen. Der Paulus sagt es auch. Und nicht nur hier an dieser Stelle, es gibt noch viel mehr Stellen. Gottes Wort. Ein Widerspruch, kann man das auflösen? Ich glaube, die Stelle Galater 5 mit den Früchten des Geistes könnte eine Erklärung dafür sein. Ich lese es nicht nochmal vor, aber was man daraus erkennen kann, der Heilige Geist macht den Unterschied. Den Heiligen Geist haben nun mal nur die Christen. Und den Heiligen Geist haben nicht manche Christen, die sich irgendwo, die in besonderen Sprachen reden können, die irgendwelche übernatürlichen Zeichen haben oder irgendwie mit verdrehten Augen irgendwie singen, sondern den Heiligen Geist haben alle Christen. Und ohne Heiligen Geist kann man nicht Christ sein. Wie bekommt man den Heiligen Geist? Ich lese uns was vor, was Jesus zum Nikodemus sagt im 3. Kapitel Johannes Evangelium, die Verse 5 und 6. Jesus antwortet Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Also Gott macht den Unterschied, indem er den Menschen, die er dazu erwählt hat, seinen Geist schenkt. Und wenn man diesen Geist hat, dann kann man auch die Werke tun. Den rettenden Glaube bekommen wir bei der Neugeburt durch den Heiligen Geist als unverdientes Geschenk. Wir sind dann in Jesus und Jesus ist durch den Heiligen Geist in uns. Haben wir im Epheserbrief studiert, als wir in der Hüttstadtmühle waren. Und die Früchte des Geistes, die sind der Beweis für die Echtheit des Glaubens. Denn nur dann, wenn der Heilige Geist in uns ist, wenn er uns die Kraft gibt, können wir dem Bösen widerstehen und dem widerstehen, was in unserem Herzen ist, das ganze Böse und Finstere, und können Jesus gehorsam sein und das tun, was er sagt. Und in Epheser 2, Vers 10 steht: Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also selbst die guten Werke sind dann gar nicht aus uns, sondern Gott hat es schon vorbereitet und wir müssen es bloß noch machen und Gott hilft uns, weil wir es alleine nicht können. Ich weiß nicht, ob euch das zu übertrieben, zu abgehoben ist, aber ich habe es in der Bibel nicht anders gefunden. Und wenn ich das Leben von zum Beispiel von Alkoholikern anschaue, die ganz unten waren, wo keiner für ihr Leben mehr einen Pfifferling gegeben hat, die hat doch Gottes Geist verändert. Wenn wir jetzt Nietzsche-Heinz hier hätten, da könnte bestimmt 100 oder 200 oder 500 Leute aufzählen, die tot waren in Sünden und die Gottes Geist gerettet hat und die tatsächlich durch Gottes Geist die Kraft gekriegt haben, die Sucht zu überwinden und ein neues Leben zu führen. Wenn man an diesen Bibelraucher denkt, diese bekannte Geschichte. Was ist das für eine Macht des Heiligen Geistes, dass dieser verlorene Mensch noch Jesus finden konnte und nochmal ein vollkommen neues Leben beginnen konnte. Und natürlich sind wir auch als Kinder Gottes nicht sinnlos. Das muss an dieser Stelle auch gesagt werden. Wenn ich jetzt sagen würde, also der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir jetzt dann alles richtig machen, das wäre auch falsch. Und das sagt Gottes Wort auch. Johannes, 1. Johannesbrief, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Natürlich ist das Alte noch in uns. Natürlich kämpft der Heilige Geist in uns gegen unser altes Fleisch. Das alte Fleisch will das Böse und der Heilige Geist will das Gute. Uns hat mal jemand diesen schönen Vergleich gebracht. Das ist wie zwei Hunde, die in uns sind, ein Schwarzer und ein Weißer. Und je nachdem, welchen ich am meisten fütter, der gewinnt die Oberhand. Entweder der Weiße oder der Schwarze. Aber wenn nur der Schwarze da ist und es gar keinen weißen Hund gibt, den ich füttern kann, also wenn der Heilige Geist gar nicht mehr da ist, dann ist es aussichtslos. Dann kann ich ein bisschen heucheln, dann kann ich ein bisschen irgendwo versuchen, so zu tun, als wäre ich Christ, aber werde damit nie zum rettenden Glauben kommen, kann das dann auch sein lassen, weil es dann einfach sinnlos ist. Nach der Bekehrung, nach unserer Hinwendung zu Jesus, muss was anders sein wie vorher. Wenn da alles gleich geblieben ist, dann denke ich, hat man berechtigten Grund zu fragen, ob die Bekehrung tatsächlich echt war. Für Leute, die aus einem offensichtlich ganz sündigen Leben gerettet wurden, da ist das ganz klar und deutlich, also Beispiel Alkoholiker. Aber wenn man schon immer ziemlich brav war, woher weiß ich dann, dass mein Glaube echt ist? Woher weiß ich denn, dass es wirklich der Heilige Geist ist, der in mir wirkt? Woher weiß ich denn, dass ich wirklich das tue, was Gott will und dass ich dann sicher bin vor Gottes Zorn und Gericht? Also ich kenne das in meinem Leben, dass man einerseits sündige Gedanken in sich hat und die Sünde tun will, dass da aber auch was anderes da ist, was das Gute tun will und dass man dort hin und her gerissen ist. Und es gab auch viele Zeiten in meinem Leben, wo ich mir, obwohl ich schon unterwegs war und Kinderstunden gehalten habe und schon als Christ und Bibeln verschenkt habe und so, auch immer mir wieder mal die Frage gestellt habe, bin ich eigentlich Christ? Bin ich gerettet oder mache ich mir hier selber was vor? Und als wir in der Hüttstadtmühle waren und die Wanderung gemacht haben, haben wir mit Michael Röhlich über Verschiedenes geredet. Und da hat jemand aus unserer Gruppe, Michael, mal ähnlich die Frage gestellt: Woher weiß ich denn als Christ wirklich, dass ich gerettet bin? Woher weiß ich denn, dass der Heilige Geist in mir ist und dass ich ein Kind Gottes bin? Und er hat diesen interessanten Rat gegeben: Lest den 1. Johannesbrief. Wenn du einmal gelesen hast, fang wieder vorne an und lesen nochmal. Und lesen so lange, bis du entweder anfangen kannst, Gott zu loben und Gott zu danken, dass du merkst, du bist errettet, oder dass du dort zusammenbrichst und sagst, nee, mein Leben war eine Heuchelei, und dann Gott um Gnade bittest, dass er dich erretten möge. Und das wird Gott tun, wenn wir mit aufrichtigen Herzen zu ihm kommen und darum bitten. Ja, was hat dieses Wort Gottes jetzt mit uns gemacht? War es vielleicht gar nicht so eine schlimme Botschaft? Haben wir gemerkt, wir sind Kinder Gottes, wir haben den Heiligen Geist in uns und können dankbar sein und froh sein, dass das auf uns jetzt nicht zutrifft, dass wir wirklich, ja, bei aller Sündhaftigkeit, die in unserem Leben immer auch noch ist, Gottes Kinder sind. Da sind wir erschrocken, weil wir, wenn wir ehrlich sind, zu uns gemerkt haben, ja, eigentlich merke ich von dem Heiligen Geist nicht viel. Bin ich nicht vielleicht jemand, zu dem Jesus auch sagen muss, ich habe dich nicht gekannt? Oder bin ich mir unsicher? Bin ich hin und her gerissen? Weiß ich es nicht genau, so wie mir das ganz lange ging. Und wenn wir ungewiss sind, dann wird uns Gott Klarheit schenken. Im Römer 8, Vers 16 gibt es die tolle Zusage, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also wenn wir Gottes Kinder sind, wird uns Gottes Geist das bezeugen. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir für diese Zeit, dein Wort zu betrachten. Ich möchte dich bitten, dass du das Wort an jeden, der es gehört hat, segnest. Dass du uns froh und dankbar machst und uns Kraft gibst, immer mehr nach deinem Willen zu leben, immer mehr voranzukommen in der Heiligung, dir immer ähnlicher zu werden, wenn wir deine Kinder sind. Wenn wir uns unsicher sind, möchte ich dich um Klarheit bitten, dass wir erkennen und Heilsgewissheit und Freude darüber haben können, wenn wir zu dir gehören. Und wenn Leute dabei sein sollen, die noch nicht dazu gehören, dann möchte ich dich bitten, dass du sie so lange unruhig machst und sie mit deinem Wort, ja, konfrontierst, bis sie umkehren, Buße tun und dass du ihnen deinen Heiligen Geist schenkst und ihnen ein neues Leben schenkst aus dir und sie zu deinen Kindern machst. Amen.